Da sind wir wieder. Hier ist Folge, Episode, was auch immer, Geschichte Nummer 19 von Erwachsen, der Podcast. Heute wieder aus der Bremer Überseestadt mit Ute.
Und Christoph.
Genau, und
Milo.
Und Milo natürlich.
Es ist schon so ganz normal, dass man das irgendwie schon fast vergisst. Dass
ja, oder da andersrum, ist, ne? Wir vermissen ihn dann, wenn er nicht da ist.
Ja.
Wenn er nicht herumpoltert.
Mhm.
Ja. Aber er ist da, zuverlässig, wie ein Uhrwerk ist er hierher gekommen.
Ja.
Und ich bin ganz froh darüber. Und wir sind jetzt kurz vor der 20. Hoffentlich weiß Ute noch, was wir bei der 20. Episode anstellen wollen.
Hast du das schon mal angesprochen, was wir machen wollen bei der 20.?
Das hast du angesprochen, aber wir haben ein bisschen Zeit.
Ich? Das kam auch noch von mir und ich weiß das nicht mehr.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir fangen ja gerade erst an. Und ich weiß schon, obwohl wir heute sehr, sehr interessante Themen vorbereitet haben, werden wir sie opfern auf dem Altar des Schwatzens. Aber das ist ja Prinzip in diesem Podcast. Deswegen, also herzlich willkommen ihr da draußen, herzlich willkommen Ute, herzlich willkommen Milo. Da sind wir wieder.
Ja.
Genau. Was machen wir denn heute, Ute?
Wir haben uns heute überlegt, ein bisschen über das Thema Regression zu sprechen. Da komme ich schon gleich ins Räuspern, siehst du mal.
Guck.
Ja, weiß ich auch nicht, was das so zu bedeuten hat. Ja, also Regression wollen wir sprechen, das wollen wir uns angucken. Wir wollen ergründen, was ist das eigentlich, wo kommt das her, wozu braucht man das? Und vielleicht das auch mit ein paar Beispielen aus dem eigenen Leben belegen.
Ja.
Beleben.
Beleben, belegen.
Ja, belegen, so beides.
So wie belegte Brötchen so.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir uns noch was überlegt mit Gedächtnistäuschungen, den False Memories, die einem manchmal ja auch einen Streich spielen können.
Das ist wahr, genau.
Genau, genau, das haben wir so als Thema.
Ich habe noch ein paar Plätzchen mitgebracht.
Plätzchen?
Haferplätzchen.
Ja. Hast du die selbst gebacken?
Nein,
nein.
Es geht um den Haferhype.
Ja, der ist gerade ganz aktuell.
Genau, und da habe ich doch mal gedacht, ich schaue mir das mal an, was das mit dem Hafer so auf sich hat. So. Und zwar, auch ich habe recherchiert natürlich zu Regression und natürlich auch zu False Memories. Und zwar bei ScienceOS, das möchte ich nämlich hier mal richtig ansagen, wenn ich immer sage, ich werfe meine Wissenschaftsmaschine an. Das ist scienceos.ai. Und ich kann schon mal verraten, wir haben nämlich eine freundliche Hörerpost bekommen von Henry. Der hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe gerade zufällig herausgefunden, dass ihr ScienceOS mal in eurem Podcast erwähnt hattet. Ich glaube, die Folge, in der es um die EU-Wahl ging. Dafür wollte ich mich nur bedanken und ich hoffe, ScienceOS hilft euch bei eurer Arbeit. Nämlich, der Henry ist einer der Studenten, wenn ich es richtig im Kopf habe, Co-Founder, so steht es unter seinem Namen, und CEO von ScienceOS. Und da habe ich die Gelegenheit gleich beim Schopfe gepasst, aber das werde ich noch im Laufe der Sendung ein bisschen genauer erwähnen. Also wenn ich von Wissenschaftsmaschinen spreche und nicht Wikipedia oder sowas meine, dann ist es ScienceOS und ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ja, und dann sind wir auch schon fast mittendrin, Zuschriften. Es ist ja traditionell, kommt ja als erstes nur die Frage, was ist denn so los in deinem Leben, Ute?
Was ist los in meinem Leben?
Ja.
Bin ich eigentlich immer die Erste, die dran ist?
Steht so im Plan.
Soll
ich anfangen?
Wir können das heute auch mal andersrum machen.
Okay, dann machen wir das andersrum.
Wenn du so spontan bist.
Ja. Weißt du doch. Was ist los in meinem Leben? Also ich habe mir so Sachen aufgeschrieben, die alle eher so im Außen passieren. Weil in mir drin ist es ziemlich zerrissen. Dadurch, dass also Bremen kein Geld hat, wird es immer schwieriger für mich und meine Kollegen. Da aber noch nichts in trockenen Tüchern ist, dachte ich, da rede ich mal heute noch nicht darüber, sondern lasse es in mir noch rumwühlen. Und wahrscheinlich auch deshalb bin ich so im Außen unterwegs und konsumiere viele Nachrichten und mache hier diesen Podcast und so. Und ich war eben unterwegs in Bremen, weil einer meiner Teilnehmenden, so nennen wir die Menschen, die hier bei uns in den Coachings sind, nicht erschienen ist und auch nicht mehr erreichbar ist. Und da bin ich da hingefahren und dann war ich noch bei seinen Eltern. Und auch darum mache ich mir gerade große Gedanken, weil ich bin so lange mit den Menschen zusammen und wenn dann jemand fast ein Vierteljahr wirklich regelmäßig zu jedem Coaching erscheint und dann nicht und dann auch nicht mehr erreichbar ist, dann
Macht man sich Sorgen.
Mache ich mir Gedanken. Das ist gerade so los. Und außerdem habe ich Anfang dieser Woche habe ich dem Autohaus geschrieben, wo ich dieses wunderbare Auto her habe. Und habe da mal angefragt, ob die auch mal Geld haben wollen dafür.
Ah.
Weißt du, ich habe das jetzt seit 2 Monaten, das Auto. Ich habe noch keinen Cent dafür bezahlt.
Noch nichts. Nein. Nö. Ah, okay, und du hast darauf aufmerksam gemacht, pflichtbewusst.
Wie ich bin.
Ja.
War mir unangenehm irgendwie, weil man weiß ja, wie es ist. Irgendwann kommt es dann dicke.
Ja, ja, klar, dann wollen sie alles auf Schlag.
Ja,
genau. Ja, man kennt das.
So
ja.
War das aber nicht geplant.
Ja. Nee,
so.
Nee.
Und dann habe ich natürlich mich umgeschaut, was sind denn jetzt Good News, was geht denn so in mir ab und so weiter. Und ich habe hier aufgeschrieben, die Physik-Podcast, die ich höre, blasen mir das Gehirn auf. Also das ist tatsächlich auch so. Mach mal einen kleinen Exkurs, über was ich gerade so höre. Ne? Das Ding heißt Entropy, der Podcast, auch wieder ein Physik-Podcast. Und da habe ich gelernt, dass Quantenteilchen Eigenschaften haben, natürlich, so wie jedes Ding hat irgendwie Eigenschaften. Also die haben den Spin, also so eine Art Drehung, die haben eine Farbe, die haben eine Ladung und so weiter. Aber erst wenn wir messen, entscheidet sich das Teilchen für eine bestimmte Ladung und einen bestimmten Spin und eine bestimmte Farbe. So sagen das die Wissenschaftler und das bläst mir echt die Rübe weg.
Okay.
Also das ist dieses berühmte Schrödingers Katze, kennst du das?
Nein, das ist nicht ein, nee, wie nochmal?
Schrödingers Katze.
Nee, Schrödingers Katze.
Ja, das ist, und zwar ist das so, du hast einen Karton, da drin hast du irgendeine Vorrichtung und eine Katze. Und solange wir nicht nachgucken, ob die Katze noch lebt oder tot ist, hat sie alle Eigenschaften.
Ja.
Erst wenn wir nachschauen.
Okay.
Das ist so ein bisschen skurril. Das ist so ein Gleichnis. Ne? So, also,
ja, fast ein bisschen philosophisch kommt mir gerade.
Ja, das wird dann die Grenze zur Philosophie ganz
ja,
genauso.
Oder?
Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist auch viel diskutiert. Also gerade diese ganze Quantengeschichte, abseits von unseren esoterischen Freunden, ist das tatsächlich auch irgendwann eine philosophische Frage. Ne? So, also sagen wir mal, vor 200 Jahren wusste man, dass es Atome gibt. Die hielt man für unteilbar. Atom bedeutet auf Deutsch tatsächlich unteilbar. Atom. Und jetzt wissen wir aber, nee, es geht noch immer viel weiter runter und es werden immer noch Teilchen entdeckt. Und jedes Mal, wenn wir den Eindruck haben, hier stimmt was nicht, kann man ja die Vermutung haben, okay, da wirkt irgendjemand mit, irgendein Mitspieler, den wir noch nicht entdeckt haben. So. Und das gefällt mir eigentlich an der Wissenschaft, dieses nie fertig sein. So.
Ja, ja.
Genau, das ist gerade so los in meinem Leben.
Ja, hört sich ganz schön aufgewirbelt an.
Wahrscheinlich auch durch unsere letzte Folge und diese Geschichten, die ich da aus meinem Leben erzählt habe.
Ah.
Und wo du dann sagtest, ja, wenn das Gefühl kommt, hörst du immer auf, Christoph. Ja, ja.
Ja, ja. Ach was, wirkt das nach? Das ist schön. Ich mag ja immer gerne so kleine Anstöße geben und einfach da was anregen. Aber das ist, das ist einfach spannend, was es manchmal auslösen kann. Ne? Und aber trotzdem ist es so, wenn wir jetzt überleiten auf mein Leben, was da gerade los ist, ist ein Thema, womit ich mich sehr beschäftige gerade, weil ich mal ein bisschen in die Selbstbeobachtung gegangen bin mit mir und doch irgendwie auch festgestellt habe, dass ich ganz oft in so einer Ratgeber- oder Tippsgeberrolle bin.
Ja.
Und das ist echt auch so ein Anteil, den mag ich eigentlich gar nicht. So, auch irgendwie so an mir nicht, weil man ist so ganz schnell dabei, jemanden irgendwas nicht zu stülpen, aber sofort irgendwie zu sagen, was ist an Lösung gerade aktuell, also wie kann das gelöst werden, aber wir wissen ja auch, dass die Lösung bestenfalls aus jedem selbst mit seinen Möglichkeiten, die er hat, kommt, damit es zu einem Lösungsprozess kommen kann, ne? Und das gucke ich mir gerade so ein bisschen an. Das ist so los in meinem Leben, also ich versuche so ein bisschen wachsamer zu sein, gerade auch im Kontakt mit Freunden und so.
Ja.
Nicht direkt so zu sagen, wie es laufen kann, sondern und das ist ja auch ein großer Wunsch und so ein Grundbedürfnis von uns Menschen, sich einfach auch mit seinem Anliegen einfach erstmal nur gesehen zu fühlen. So, ne? Und dann reicht es ja manchmal auch. Ich persönlich habe ja auch nicht die Erwartung, wenn es irgendwie drückt in mir oder irgendwas in Aufruhr ist und ich gebe das nach außen preis, direkt eine Lösung zu bekommen, sondern es geht einfach erstmal darum, um sich gesehen und gehört zu fühlen, verstanden zu fühlen.
Ja. Ne, das hast du auch schon beim letzten Mal gesagt, ne? Dieses manchmal braucht es gar keine Lösungsvorschläge, sondern einfach nur jemand, der dir zuhört, der dabei wohlwollende Lebenszeichen von sich gibt.
Genau.
Ja. Und dann,
er darf auch nachfragen.
Ja, natürlich darf er auch nachfragen. Ja, ich habe dieses Dilemma, was du da gerade beschrieben hast, ne, habe ich anders gelöst. Ich habe es zu meinem Beruf gemacht.
du darfst also
genau.
Im Coaching.
Genau.
Ja, das wollen die Leute dann ja auch, ne? Die wollen Wegweiser dann. Klar, ich gehe zum Coach, damit ich was aufgelöst bekomme oder was Tipps bekomme. Ne?
Ja, aber ich bemühe mich dann dabei natürlich auch, hallo Milo, bemühe mich dabei natürlich auch immer, also jetzt nicht den guten Ratschlag so auszukehren, wie nach dem Motto, mach mal so.
Ja.
Sondern ich versuche das natürlich auch immer zurückhaltend zu formulieren und wenn es um gute Ratschläge von guten Freunden geht, dann sage ich ja immer, gute Freunde sind dazu da, dir einen Rat zu geben, den du nicht annehmen musst.
Ja, genau.
Ja, so verstehe ich das.
Ja,
so.
Und schlussendlich entscheiden wir ja selbst, was können wir daraus ziehen, und das bleibt ja jedem selbst überlassen, was er dann mit diesen Informationen macht.
Kommen, aber ich weiß schon, was du meinst, und mir geht das schon immer mal so, dass ich mich mit dieser Aufgabe auch ein bisschen allein fühle, denn in meinem Alltag arbeite ich halt allein mit meinen Coaches, wie man so schön sagt, und mir fällt eigentlich immer was ein, du kennst mich ja, ich habe ja immer irgendwie eine Idee zu irgendwas, aber manchmal denke ich so, ich hätte schon so gern jemanden, mit dem ich so Gedanken-Ping-Pong spielen kann.
Ja.
Was aber nicht so einfach ist, wegen Datenschutz und wegen hier und wegen Haar und so. Ja, aber ich verstehe das gut, was du da gerade beschreibst. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Der Sommer wird immer länger, deswegen. unsere Gehirne werden gebrutzelt, morgen geht es wieder los. Und ach, morgen.
Morgen.
Wenn ich an morgen denke, Ute.
Ja, wir haben, genau, da freue ich mich auch schon richtig drauf.
Ja.
Ich habe ja neben einem gemeinsamen Event noch ein anderes Event. Also morgen ist so ein Event Samstag.
Wieso? Wird jemand eingeschult?
Nein, das nicht. Das war ja, nein, das wäre dann auch schon ein bisschen spät, weil die waren ja vor zwei Wochen waren da eingeschult. Ja, ich weiß nicht, auch letztes Wochenende. Ja. Nee, wir wollen zum CSD.
Ah.
Ja, das Christopher Street
Day. Das ist ja dann das Kontrastprogramm. Das ist wirklich das Kontrastprogramm.
Ja.
Dein Hund ist heute irgendwie ruppig unterwegs, oder?
Der ist, ja, auch ein bisschen, weiß ich auch nicht, ganz Körper... Nähe bedürftig. So.
Kuschelbedürftig.
Kuschelbedürftig, ja.
ja. CSD in Bremen.
In Bremen ist der, ja. Und ich hoffe einfach auf irgendwie schrill und bunt und quietschig und was man da halt so zu sehen kriegt.
Gut, das ist ja dann echt das Kontrastprogramm zum Abend. Also genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ute und ich machen wieder mal Feldforschung. Ja, wir waren ja schon um die Jahreswende in dieser Diskothek.
In der Old Diskothek.
Genau. Da waren wahrscheinlich einige, die waren schon immer da, die saßen da ja schon von Beginn an.
Von Beginn an, das war das der erste Abend und dann sind die gleich da geblieben.
Genau. Und morgen Abend machen wir das Pendant auf dem Dorfe.
Ja.
Wir gehen zum Dorfbums.
Ja.
Sozusagen.
Also das, ja, genau. Und da bin ich echt total gespannt, weil ich mag ja diese Dorfbumse. So bin ich ja groß geworden in meiner Teenie-Zeit.
Ja.
Und immer von Dorf zu Dorf sind wir gezogen.
Jetzt erklärt sich mir einiges.
Doch, ja, ne, jetzt ist es raus. Das
ist klar.
Ja, und das hat einfach was Besonderes. Ne? Eine besondere Energie. Und ich finde es einfach gut, das zu beobachten und zu schauen. Und ich hoffe natürlich auf ganz viel Körperbewegung, weil ich tanze ja unheimlich gern.
Also ich bin diese Woche beim Autofahren mit dem Radiosender verrutscht und bin in so einem...
Was?
Wie soll ich das jetzt sagen? So Schlagersender gelandet. Ja. Und da habe ich so gedacht, das erwartet mich am Samstag. Ich weiß es schon.
Ehrlich?
Ja.
Oh, da freue ich mich gleich nochmal.
Ehrlich?
Ich oute mich jetzt total. Ich mag auch Schlager hören.
Oh. Okay. Also, wenn ich das vom letzten Mal mir in Erinnerung rufe, da ist so ein 20 Meter Tresen.
Ja.
Da standen so 8, 9 Leute dahinter.
Ja.
Schwitzend mit hochroten Köpfen und gossen unaufhörlich Gläser voll, die ihnen aus den Händen gerissen wurden.
So Mischer halt, ne? So eine Mischer.
Und da in der zweiten Abteilung, in der zweiten Reihe standen die Spülis. Mhm. Die haben unaufhörlich Gläser gespült und ich habe das von meinem Stehtisch aus beobachtet und habe so gedacht, alter Falter.
Was für eine Aktion.
Ist,
ne,
hier was los?
Ja, ja. Und ich habe da ja auch ganz oft, ganz lange, ganz viel auch diese Perspektive mitbekommen, ne?
Von, ja, stimmt.
Vom,
ja,
Tresenseite. Ich habe ja auch lange in Diskotheken gearbeitet und mir da so Auto finanziert und was nicht alles. Und
stimmt. Genau.
Ja, das war schon eine nette Zeit.
Wir sind schon mitten in den Erinnerungen.
Jetzt wissen,
wir wissen nur noch nicht, ob die jetzt richtig sind oder falsch.
Ja, also wir können ja nicht in unsere Köpfe gucken, aber so wie ich jetzt hier sitze, kann ich sagen, war real. Also man erinnert bestimmt nicht. Also wenn man so an Erinnerungen denkt, kommen ja auch sofort irgendwie so Gefühle, ne? Und ich hoch, mit welchem Gefühl verbinde ich diese Erinnerung?
Ja,
ne? Und,
ja, klar.
Ja, und diese Zeit, wenn ich jetzt an diese Disco-Zeit, Arbeitszeit da denke, war das eigentlich immer, es war anstrengend, aber auch irgendwie nett. Immer irgendwie nettes Publikum und man kannte sich nachher schon und ja. Also, das war wirklich schön, ja.
Na bitte. Wenn es eine schöne Erinnerung ist.
Ist es. Ist es wirklich.
Dann soll das so sein.
Ja, ja. Lasse ich mir so.
Genau. Und dann gibt es Erinnerungen, an die erinnert man sich nicht.
Ja.
Ich bin heute der Meister der Überleitung, wie du merkst.
Ja. Erinnerungen, an die erinnert man sich nicht.
Genau.
Mhm.
Und dann kommt dieses Tool Regression ins Spiel. Mein lieber Milo, du bist aber heute ein Ringkämpfer.
Mhm.
Also dann kommt dieses Tool Regression ins Spiel.
Ja.
Ja, weil Regression bedeutet ja erstmal sozusagen so eine Art Bewegung in die Vergangenheit.
Mhm.
Ja, das kann man jetzt so nennen, oder?
Ja, das kann man so nennen. Genau. So ein, ja, zurücktreten, wieder eintauchen.
Genau. Und das ist ja auch ein Bewältigungsmechanismus zum Beispiel, ein psychischer Bewältigungsmechanismus. Also sozusagen zu regredieren in früheres Alter und sich dann auch so zu verhalten, so zu sprechen.
Ja.
Ja, also das kommt immer mal wieder vor in psychischen Ausnahmesituationen.
Genau.
So, du benimmst dich gerade wie ein Kind.
Wie ein Kind, ja, wie ein Dreijähriger,
ja,
der sein Überraschungsei nicht an der Kasse kriegt.
Was geht jetzt in deinem Kopf eigentlich?
Ja. Ja, genau. Und das ist ja, es fällt ja auch schwer, wenn man es vielleicht nicht gerade so ein bisschen für sich selbst sich schult, das auch zu erkennen, ne? Weil das sind einfach irgendwie Muster. Bestenfalls kommt man da raus und kommt in eine Erwachsenenrolle. Aber bei manchen scheint es mir doch sehr verhaftet, wenn ich Menschen beobachte oder mit Menschen auch in Kontakt komme, auf welchen Wegen auch immer, dass man denkt, oh, da ist noch nicht so viel passiert. So,
ja, muss
manchmal
gar nicht so sein.
Ja, aber nun ja, es ist spannend, wie und besonders deutlich wird es, glaube ich, in Stresssituationen, dass man sich in alte Muster irgendwie oder so begibt, um sich zu schützen, um Bekanntes weil das ja, war schon mal alles da und das kennt man und da geht man dann wieder rein. Ne?
Oder um seinen Willen durchzusetzen.
Ja.
Ne?
Um Verantwortung abzugeben auch.
Ja, das gab
es. Auch.
Jetzt wird's aber, jetzt geht's los. Also ich habe das hier, glaube ich, schon mal gesagt, in Konflikten vor allen Dingen passiert das gerne. Und dann schaut man sich das von außen an und sieht zwei Dreijährige, die im Buddelkasten sich die Schippen auf den Kopf hauen. Und wenn die dann wieder zurückkommen in ihren erwachsenes Ich und sich fragen, was hat das denn jetzt? Das ist genau das, was da passiert ist. Ne? Das ist da regressiert man dann in dieses Alter, weil kein vernünftiger Bewältigungsmechanismus zur Verfügung steht. Und dann erlebt man eben, dass gerade in Konflikten, in Beziehungen manchmal mit einer immensen Intensität geführt werden, die den Gegenstand gar nicht wert sind, worum es da geht. Ja, und dann.
Meinst du so in partnerschaftlichen Beziehungen?
Ja, ja,
ja, ja. Ja, ja, weil man da ja auch ein bisschen was projiziert auf den Partner dann und da kommt noch ganz viel Gefühl und auch Ängste dann hoch. Und
alte
dann,
Verletzungen.
Ja.
So vor 5 Jahren. Da bist du noch damals. Da bist du als Mann machtlos. Da stehst
ja,
du.
Oder?
Verdammt, was war vor 5 Jahren?
Ja, die Frauen.
Ich weiß nicht mehr, wo ich da im Urlaub war.
Manche Frauen haben ein Gedächtnis wie ein Elefant.
Aber hallo.
Und das ist dann so abgespeichert, ne? Und irgendwann kommt es dann so auf den Tisch, ne? Und
genau.
Du bist ja völlig machtlos dann, ja, weil du es noch nicht mal mehr erinnerst oder nachvollziehen kannst. Ne? Aber das hat sich eingebrannt dann. War genau,
und für einen Mann wird es zu einer Nahtoderfahrung, wenn er morgens um 2:30 an der Schulter wachgerüttelt wird und nach diesen Ereignissen gefragt wird, was hast du dabei eigentlich gedacht? Und du wachst auf und bist wirklich so völlig hilflos und überhaupt nicht in deiner Rolle. Und,
sprichst du aus Erfahrung?
Ja, natürlich.
Hast du das erlebt?
Natürlich.
Okay.
Sonst würde ich das hier nicht mit solcher E-Mail,
ja, ich mit merke solcher
Emotion
schon.
Vortragen.
Ja, ich merke schon, das kann ja jetzt nicht, ich frage für einen Freund sein, weil das, glaube ich, hast du erlebt.
Eine coole Formulierung, ne?
Ich frage für einen Freund.
Und die andere coole Formulierung ist, danke, ich finde allein raus. Ja, und der Zusammenhang zwischen diesen Dingen stellt sich ja dann auf in der Therapie her, ne, wenn es also um zielgerichtete Interventionen geht. Und da spielt Regression auch eine Rolle. Und ich sehe schon viele, viele Zettel bei Ute vor Ute.
Ja, ich lese mich da natürlich immer ein bisschen so ein in dieses Thema und hole mir da so ein bisschen Informationen, um da einzutauchen. Und für mich ist ja immer jeglicher Anfang immer etwas Geschichtliches ein bisschen.
Ah.
Und wo kommt das her und wer hat das eigentlich erfunden?
Hat das jemand erfunden?
Das hat jemand erfunden.
Ist nicht wahr.
Ja, ja, ja.
Herr Regress.
Und natürlich der große Vater der Psychoanalyse.
Ah.
Ja, der Herr Freud, der hat uns damit erfreut, sozusagen.
Was ein Wortspiel, wow.
Oder?
Herr Freud, genau, hat uns damit erfreut.
Der Sigmund, ja. Und damals hat er halt, weil das ist, bei Sigmund Freud ging es ja immer alles irgendwie so ein bisschen um Genital, ne? Also der war da ja sehr sexuell irgendwie unterwegs und geprägt. Und
Verdauung.
Und Verdauung.
Und Verdauung.
Ja, das auch.
Also Genital und Fäkal.
Ja,
und
ja.
Meistens irgendwie so. Jetzt werde ich abgeleckt.
Du bist abgeleckt, ja. War das Stichwort.
Ja.
Ja. Und Freud hatte damals also erkannt, kehrt man bei genitaler Nichtbefriedigung oder anderen Schwierigkeiten, also wenn man sich dem ausgeliefert fühlt oder ist, dann kehrt man in eine frühe prägenitale Phase oder besetzt, ja, zurück sozusagen. Und der hat das damit in Verbindung gebracht. Es gibt ja diese verschiedenen Entwicklungsphasen, die orale Phase und die anale Phase. Und er sagt dann also prägenital. Und schlussendlich der Psychoanalytiker Michael Barlind, der wertet Regression, dann hat er damals erstmals als Bewältigungsmechanismus zur Selbstregulation gewertet. Ne? Und der beschrieb das dann als Regression ist ein therapierelevanter Aspekt.
Ja.
So. Genau. Mhm. Das war so ein bisschen was Geschichtliches. Ja, ja, der Freud, der hat ganz schön die Psychotherapie, Psychoan geprägt, alles, ne?
Das hat er, Entschuldigung, das hat er, der Hund lenkt mich wieder ab. Mhm. Das Lustige ist, der lässt sich kraulen, entfernt sich aber so weit, dass ich den Arm ausfahren muss.
Er hat eine totale Lieblingsstelle, wo, und die ist...
Am hinteren Rücken.
Ja, so am Übergang so zu den Schenkeln. So.
Ja, ja.
Da,
ja,
diese. Und da muss er ja immer ein bisschen weiter weg. Und wenn du die nicht erwischst, dann.
Ah, okay.
Na, dann geht er erstmal wieder. Versucht es aber gleich nochmal. Es ist nicht so, dass er jetzt weg ist für den Rest. Der kommt gleich wieder.
Ja, also Freud hätte sich gefreut über den Hund.
Ja,
oh,
ne?
Oh Gott. Tatsächlich ist die Beschäftigung mit diesem Thema Regression bei Freud sogar noch weitergegangen. Freud hat lange Zeit auch mit Hypnose gearbeitet.
Ja.
Ja, hat sich dann aber wieder von ihr abgewandt, hat sie sozusagen als wirkungslos vertan. Ist am Ende seines Lebens aber auch wieder mal zu diesen Techniken zurückgekommen.
Mhm.
Ja. Und heute ist ja Regression sehr eng verbunden mit Hypnose, mit Hypnotherapie, mit Hypnose. Weil diese Technik, also hier löst es sich von einer Bewältigungsstrategie oder vom Abwehrmechanismus, wie das Herr Barlind gesagt hat, hin zu einem Tool, mit therapeutischen Nutzen. Das ist der Unterschied. Das eine ist ja sozusagen ein unwillkürliches Hineingleiten in eine frühere Lebensphase mit ihren Verhaltensweisen, mit ihren Möglichkeiten. Mhm. Und das, wovon wir jetzt sprechen, von Regression in dem Sinne, im therapeutischen Sinne, dann eben von einem bewusst hervorgerufenen Phänomen mithilfe der Hypnose. Mhm. Ja. Und im Prinzip sagt ScienceOS.ai
ja
zu Regressionen in der Psychotherapie, vor allen Dingen in psychoanalytisch basierten Ansätzen, da sind wir wieder bei Herrn Freud, ne, psychoanalytisch, beinhaltet die Wiederaufnahme früherer Phasen der emotionalen Entwicklung, um ungelöste Konflikte und Traumata anzugehen. So schreiben die da.
Ja.
Diese Technik wird verwendet, um Patienten zu helfen, durch die Erforschung vergangener Erfahrungen Einblick in ihr aktuelles Verhalten und ihre emotionalen Reaktionen zu gewinnen. So wird das beschrieben. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die sich mit der mit signifikanten Verbesserungen der Symptome beschäftigen durch Regression. Gemessen an der Symptomcheckliste, also ein Standard-Messinstrument in der Psychotherapie. Oder verbesserte Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegen psychische Anforderungen. So etwas lässt sich da finden. Und die Zusammenfassung, wenn man so ein Abstract liest, ich habe mir die Mühe gemacht, also ein englisches Abstract zu lesen.
Okay, ja. Respekt.
Ich hatte Hilfsmittel. Ich hatte Hilfe. Lassen Sie mich durch, ich bin Übersetzer. also insgesamt schreiben die Autoren, können Regression und andere psychotherapeutische Techniken zur erheblichen Verbesserung der psychischen Gesundheit führen. Insbesondere dann, wenn sie auf die individuellen Merkmale und Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten sind. Und das finde ich einen wichtigen Zusatz. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich ich führe lange Vorgespräche, bevor ich damit arbeite. Weil man kann sich da vertun.
Ich meine, ja, ich denke, du musst als Therapeut so ein bisschen das Feld, also es ist ja ein bisschen was, ich habe da gerade das Bild eines Minenfeldes vor mir. Ja. Also worauf du dich einlässt ja auch oder worauf du den Patienten, Klienten führst. Ne? Also das kann, ja, und wie du dann auch durchmanövrieren kannst, du brauchst ja ein Gefühl dafür. Ne? Also wenn Dinge schon so weit irgendwie versackt sind und auf einmal durch Hypnose sich wieder ein bisschen mehr an die Oberfläche hochbewegen, dann muss es ja auch ein guter Umgang irgendwie damit sein, ne? Weil manchmal werden Gefühle ausgelöst, die einen dann so ein bisschen den Boden wegreißen können als Klient, ne? Dass du da dich über Jahre in einem guten Funktionsmodus irgendwie befunden hast, einigermaßen. Ja, und auf einmal kommt dann da so ein Hypnotiseur.
Das passiert selten so in der Reihenfolge.
Nein. Ja, ja, genau. Ja. Nein, aber ich glaube auch, man braucht ein Gefühl. Deswegen brauchst du ja Gespräche vorher, ne? Damit man eine Idee bekommt, was einen da erwartet. Ne?
Genau, also das ist jetzt vorbehaltlich deiner Notizen, die du da noch hast.
Du guckst auch ein bisschen gestresst darauf. Ich will das gar nicht alles vorlesen.
Nein, ich bin überhaupt nicht mehr. Ich lasse jetzt hier keine Gefühle raus. Nein.
Lass uns, sonst kommen wir vom Thema ab. Keine Gefühle, genau, bitte.
Vom Stöckchen auf Steinchen,
sagt man
so.
Ja.
Ah, danke.
Stöckchen auf Steinchen. Ja, so heißt das, glaube ich.
Ja, ich glaub. Hatte ich heute die Frage in einem anderen Gespräch. Ich wusste mir auch nicht mehr, weil es eigentlich nicht zu meinem üblichen Wortschatz gehört.
Ein Hölzchen auf Stöckchen.
Da, siehst du.
Nicht mit Steinen hat das nichts zu tun. Von Hölzchen auf Stöckchen.
Siehst du, ich hätte wieder mit Steinen geworfen.
Ja, Mann. Lass doch mal die Steine.
Also, eher ist es ja so, dass es Symptome gibt. Also affektive Symptome oder eben Zwangssymptome oder dissoziative Ausfallerscheinungen am Körper oder irgend sowas, die darauf hindeuten, dass da was zu arbeiten wäre. Und dann kommt da so ein Hypnotiseur des Weges. Mhm. Also so einfach so, komm, können Sie lesen, kommen Sie mal mit. Ganz so, ganz so fülle ich meine Praxis dann doch nicht.
Nein, das glaube ich. Ja.
Genau, also das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Mhm. Weil die Frage kommt ja auch oft, wie das in der Hypnotherapie funktioniert. Mhm. Und ich kann jetzt mal kurz vortragen, was die Wissenschaftsmaschine dazu sagt, Science US. Mhm. Und dann kann ich ja, wenn du möchtest, auch noch was dazu erzählen.
Aber, gerne, ja.
Also die schreiben, bei der Regression in der Hypnotherapie wird ein Patient in einen hypnotischen Zustand versetzt, um auf vergangene Ereignisse, die oft aus der Kindheit, zuzugreifen und diese erneut zu erleben, um ungelöste psychologische Probleme aufzudecken und anzugehen. Diese Technik wird verwendet, um die Grundursachen aktueller psychologischer Probleme zu identifizieren und die emotionale Heilung zu erleichtern. Das ist tatsächlich eine gute Beschreibung dafür, dass es um die Grundprobleme geht.
Ja, was steckt dahinter? Ne?
Ja, also weil wir oft an den Symptomen rumdoktern, auch in der Hypnotherapie übrigens. Es gibt ja auch eine suggestive Seite. Die also wenig mit den Ursachen arbeiten kann.
Ja, genau.
Also, sondern eher so mit dem, es geht mir gut, mein Herz schlägt ruhig und so weiter.
Als Beispiel darf ich hier dazwischen grätschen. Da kommt das gerade. Also als Beispiel ist es so, dass vielleicht manche Menschen oder so in Stresssituationen ja wieder vielleicht irgendwie, oder auch ja Kinder lange, manche so am Daumen lutschen zum Beispiel. Das kommt mir gerade. Und natürlich kann ich mir Handschuhe nachts anziehen, ich kann mir Pflaster draufkleben, ich kann mir ekliges Zeug draufpinseln. All das kann ich machen, um das zu bekämpfen. Weil wir ja wissen, Daumenlutschen ist nicht gut, da gibt es Kieferfehlstellungen, Zähne wachsen schief und was nicht alles. Und als Erwachsener mit einem Daumen will man auch nicht irgendwie gesehen werden.
Nicht immer.
Also nicht gesehen
nur
werden.
In ausgewählten Situationen. Ja.
Hin und wieder. Naja, und dann schaut man, was steckt dahinter. Ja. Was ist das für ein Bedürfnis gerade? Was macht sich da deutlich? Ja.
Genau, ganz genau. Und es gibt also mehrere Mechanismen, mit denen man regressiv arbeiten kann. Das bekannteste und wahrscheinlich auch wichtigste ist die Altersregression. Mhm. Ja. Da werden die Patienten halt angeleitet oder die Klienten sich an vergangene Erfahrungen zu erinnern und diese dann erneut zu erleben. Und das kann eben beim Verständnis helfen. Mhm. Ja, und auch bei der Lösung, weil diese Ereignisse, von denen wir jetzt sprechen, nennen wir auslösende Ereignisse. Also die ersten. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass ähnliche Ereignisse im Laufe des Lebens immer wieder auftreten, die es verstärken. Also wir haben das auslösende Ereignis und wir haben dann sozusagen wiederkehrende Ereignisse. Entweder sogar reinszeniert von den Menschen oder aber eben durch äußere Trigger ausgelöst, durch Stressoren ausgelöst, ähnliche Stressoren. Sodass sich sozusagen so eine Art Ereigniskette aufbaut und die dann eben bis ins Erwachsenenalter wirkt, wenn wir jetzt über die Kindheit reden, mit dem auslösenden Ereignis. Und natürlich kann man jetzt versuchen, passiert auch oft, wenn man in die Regression geht, dass man nicht gleich an das auslösende Ereignis gerät. Sondern erst einmal in ein anderes und das muss man dann auch unterscheiden lernen. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Was ist das jetzt? Allerdings gibt es auch das Gegenteil, nämlich die Altersprogression. Also sozusagen in die Zukunft zu reisen mit dem Klienten und Situationen in der Zukunft zu visualisieren mit allen Sinnen, mit einem Gefühl zu verbinden. Mhm. Zum Beispiel nehmen wir mal die Fahrprüfung. Da schlottern den meisten Menschen die Knie, bevor es sozusagen ins Auto geht, um zu prüfen. So.
Ja.
Und was ist das jetzt? Ursache ist auch hier das Unterbewusstsein, nämlich das Schutzbedürfnis des Unterbewusstseins. Also dich vor Risiken zu schützen.
Mhm.
Ja. Man könnte sich vorstellen, dass wenn ich die Fahrprüfung nicht bestehe, dass ich dann aus der Familie Reaktionen bekomme oder ich denke einfach nur an die Kosten.
Mhm.
Ja, so, also das Unterbewusstsein versucht dich zu schützen, ist nett gemeint, aber es sorgt dafür, dass du nicht mehr denken kannst.
Ja.
So, und dann kann man eben über eine Altersprogression sozusagen die Situation sich vorstellen, wenn du aus dem Auto aussteigst, der Prüfer dir die Hand schüttelt und dir diese blöde Karte endlich gibt. Mhm. Was du dann fühlen würdest. Oder du setzt dich am nächsten Wochenende das erste Mal allein ins Auto und fährst an die See. Wie sich das anfühlen wird. Und mit diesem Gefühl verbinden wir dann halt diese Prüfung.
Ja.
Und, so. Und dann gehst du ganz anders in diese Prüfung hinein.
Ja,
weil dein Unterbewusstsein schon was gelernt hat. Es verbindet schon ein Gefühl damit.
Kann es dann überschrieben, also dieses Gefühl von Angst, von Sorge, von es nicht schaffen können, nicht möglich und so, dann würde das durch dieses positive Erleben in der Vorausschau dann übermalt werden können?
Oder ich würde es nicht übermalen nennen, sondern ich würde einfach, wenn man das richtig macht, arbeitet man sich dann rückwärts durch die Prüfung durch, bis zum Anfang der Prüfung.
Ja.
Immer mit dem Wissen, ich weiß ja schon, dass ich bestehen werde.
Ja, genau. Du bist schon im Erfolgsmodus richtig, dann quasi eingegroovt.
Genau, praktisch bis da vorne hin. Und wenn man das mehrmals macht, lernt das Gehirn natürlich daraus. Und verbindet dann nicht Angst mit dieser Prüfung, sondern dieses Gefühl von, ich weiß ja schon, dass ich es habe.
Ja, genau. Es ist einfach nur der notwendige Schritt dann für das Ergebnis.
Genau. So. Und das ist, sagen ja auch, kennen wir alle aus Prüfungen, wenn man erst mal angefangen hat damit, dann geht es auch eigentlich. Aber am Anfang, die Blockade, die ist eben so blöd.
Ne? Das ist genau voll.
Und das ist ja in anderen Prüfungen ja auch, dass man so blockiert ist, dass man zwar gelernt hat und man kann es auch. Und ich weiß auch, dass ich kann. Also da, wie gesagt, Altersprogression ist da eben auch ein probates Mittel. Ja, egal, also bei allen möglichen Prüfungen zum Beispiel. Man kann da auch Zahnarztangst mit behandeln. Auch das so mit einer ähnlichen Art und Weise. Genau, und dann haben wir noch solche Tools wie emotionale Entlastung. Also wenn ich mich noch einmal mit einer schwierigen Situation befasse, das nochmal anschaue, aber eben nicht mit dem Blick des Kindes, sondern mit dem Blick des Erwachsenen darauf. Ja, und dann sehr oft ist es ja so, dass solche Ereignisse eintreten, weil es zum Beispiel Konflikte zwischen den Eltern gab, die Kinder ja nicht verstehen und die Eltern ihnen ja auch nicht erklären. Und dann passiert ja etwas Automatisches, das Kind bezieht es auf sich. Die streiten wegen mir. Ich bin schuld.
Ja.
Und auch dafür hat es keinen Bewältigungsmechanismus, vor allen Dingen, wenn die Eltern nicht mit ihnen über die Situation reden. Und dann bleibt das eben da. Ich bin daran schuld. Ja, und jetzt kann man mit dem Blick des Erwachsenen nochmal drauf schauen.
Kann man da sagen, Blick des Erwachsenen gleich Sachebene?
Nee, es geht auch um Gefühle.
Also du als Erwachsener hast du einen neutraleren Blick.
Einen anderen Blick darauf. Also mal als Beispiel, du hast Töchter.
Ja.
So, jetzt ist das so, dass das Verhalten von, sagen wir mal, deinen Eltern, Großeltern oder so, für dich als Dreijährige nicht erklärlich ist.
Ja.
Ja, so. Als 30-Jährige dann irgendwann schon, als 40-Jährige noch mehr. Weil du hast selbst mit einer Beziehung geführt, du hast selbst mit Kindern gelebt, du kennst die Anforderungen, die da entstehen, die Energien, die da entstehen. Und deswegen verändert sich der Blick. Und wenn du jetzt mit dem Blick des Erwachsenen drauf schaust, dann siehst du erstmal, es ging nicht um dich, du bist daran nicht schuld. Und du hast mehr Verstehen, nicht Verständnis, Verstehen für das, was da passiert ist zwischen den Eltern. Ja. Wobei ich das immer wieder gerne sage und ich finde es wichtig, falsch bleibt immer falsch. Ja, also auch Eltern tun falsche Dinge, die werden nicht richtiger dadurch. Aber das geht ja auch gar nicht um die Eltern, es geht ja um dich, um dein kindliches Ich und dein erwachsenes Ich. Und das erwachsene Ich hat natürlich auch Gefühle, ja, aber es sieht die Situation halt eben nicht mit dem kindlichen Ich. Das ist der Unterschied und dadurch kann man das reframen, also neu rahmen, die Situation und dadurch eben diese Entlastung schaffen. So ist es gedacht. Und das vierte ist dann eben das, was ich gerade gesagt habe, Einrichtung und Einsicht und Neuausrichtung. Also ich verstehe, okay, das war ganz anders, aber mein kindliches Ich hat es natürlich so wahrgenommen, wie es wahrgenommen hat. Und jetzt kann ich mit dem Wissen und mit dem Wissen vor allen Dingen als Erwachsener, kann ich eben dieselbe Situation, ich kann sie ja nicht verändern.
Die gewesen ist, kannst du nicht
verändern. Das kann man nicht verändern. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache, sonst sind wir nachher bei falschen Erinnerungen. aber ich kann sie neu beurteilen.
Ja.
Neu bewerten.
Nochmal neu bewerten, genau. Für dich. Ne?
Und das schafft dann tatsächlich Entlastung. Mhm. Und im Idealfall, auch wann kommt schon mal der Idealfall vor, rutschen wir über eine sogenannte Affektbrücke tatsächlich zu dem Initialereignis.
Dass wir genau klar haben, wo das herkommt dann.
Das,
der Auslöser.
Ja, das Initialereignis, genau. ISE heißt das auf Englisch. Und dann lösen sich die anderen wiederholten Ereignisse von sich auf. Wenn also das Initialereignis erreicht ist.
Ja, genau. Also weil du erlebst ja nicht in deinem Leben ständig, es ist ja nicht wie täglich grüßt das Murmeltier, du erlebst ja nicht immer unbedingt die gleiche Situation, aber du erlebst ähnliche Situationen, die dann diese Gefühle in dir auslösen. Ne? Ja. Also wenn du jetzt als Kind, nehmen wir mal das krasse Beispiel, du wirst gemobbt in der Schule, du hast dann eine Hilflosigkeit, so wird jede Situation, die dich im Verlaufe deines Älterwerdens so fühlen lässt,
genau,
ist also entsprechend diesem Ereignis gleichzusetzen, auch wenn es andere Umstände sind. Ne? Ja. Da ist immer das Gefühl von sich als Außenseiter fühlen, nicht dazugehörig, hilflos, ohnmächtig.
Ja.
All das, was man vielleicht damit assoziiert. Ne? Ungerechtigkeit natürlich.
Genau.
Ja, und dann ist es nicht immer ein direktes Mobbing-Erlebnis im Verlauf, aber was Ähnliches.
Nein, das können dann ganz banale Dinge auch sein. Ne? Also wenn es Mobbing ist ja das beherrschende Gefühl der sozialen Ablehnung.
Mhm.
Ja, das ist ja ein Grundbedürfnis. Soziale Anwendung.
Mhm.
Ja, soziale Anerkennung. Mhm. Weil Überlebensmechanismus in unserer frühen Biologie, deswegen eben so wichtig.
Ja, das sind ja Rudeltiere.
Genau. Da ist das Bindungssystem aktiv und das hat eine ziemlich große Glocke, dieses Bindungssystem.
Total. Oder es steht über allem, habe ich das Gefühl.
Genau.
Es steht über allem. Bindung, Beziehung, Verbindung.
Genau. Und durch Mobbing zum Beispiel wird das natürlich stark angegriffen. Ja. Die Glocke läutet heftig laut.
Ja.
Und dieses Thema Ablehnung kann dir dann später in allen möglichen Situationen begegnen.
Mhm.
Das ist, jemand drängelt in der Schlange vor, zum Beispiel.
Da haben wir Ungerechtigkeit. Und der macht das, weil ich...
Genau, weil du bist nicht, du gehörst nicht dazu. Zack, genau. Da ist es wieder.
Ne? So. Ja, da reicht das schon aus.
Genau, ne? Und das triggert dann eben durch dein halbes Leben und kann eben, wenn man es so, wie es theoretisch gedacht ist, wenn man tatsächlich auf das ISE trifft, auf das initiale Ereignis, sich rückwirkend auflösen. Aber die Praxis ist oft sehr mühsam.
Ja.
Ja, man arbeitet sich dann, oder ich arbeite mich dann durch einen Haufen von vorgedrängelten Situationen und dann, da habe ich den Korb nicht bekommen und da war dieses und jenes in Italien an der Autobahn waren die Mülltonnen immer so voll, man konnte dann nicht aussteigen und genau. Das ist richtig Arbeit. Also das habe ich von meiner letzten Klientin, mit der ich das gearbeitet habe, die hat dann auch gesagt, als die zurück aus der Trance kam, das heißt, ich bin mega angestrengt.
Ja, das glaube ich. Erschöpft für beide, ne?
Genau.
Erschöpfend. Ja. Genau.
Mhm. Aber eine sehr schöne Arbeit, tatsächlich.
Ich finde auch, also das, total. Es kann so klärend sein und besonders schön sind dann auch natürlich diese Erleichterung, die ich ja persönlich auch schon wahrgenommen habe, wenn man sich für sich selbst was aufgedröselt hat, wenn man immer wieder irgendwie in so ein Muster gefallen ist und du denkst, verdammte Axt nochmal, warum kriege ich das immer hier wieder serviert?
Ja.
Und wenn man sich daran macht und das aufdröselt, diese unendliche Erleichterung und auch diese mindestens 2 Zentimeter mehr Gewinn wieder, die du in deiner Aufrichtung hast einfach. Und es ist ja, das eine ist der Ratgeber, der dir sagen kann, wie du was machen kannst. Aber wenn du durch Selbsterkenntnis und Unterstützung dahin gelangst und dann die Möglichkeit erhältst, selbstverständlich aus deinem System diese Situation anders anzugehen, anders zu meistern, das ist echt der Jackpot.
Ja. Ja. Regression kommt oft zum Einsatz, wenn eben das bewusste Erinnern nicht möglich ist.
Ja.
Ja, also wenn sich Symptome zeigen.
Ja.
Klassischerweise am Ende des dritten Lebensjahrzehnts. Da zeigen sich dann entweder Symptome, also eben so Angstsymptome, Zwangssymptome, zum Beispiel so die typischen F4-Sachen, ne, die da so auftreten, bis hin zu Panikattacken und generalisierte Angst. Das sind dann aber tatsächlich Symptome, die man schwer auch mit Gesprächstherapie in den Griff bekommt.
Ja, das ist so schwierig. Kognitiv weißt du alles, du kannst alles runterrasseln, du kannst, aber da ist immer noch diese Verbindung, diese, ja, wie so Stecker und Steckdose, das muss irgendwie, da muss noch was geschaltet werden, damit es durch deine Zellen geht. Ne, du kannst reden und reden und reden und da deine Agenda runterrasseln und du kannst auch erklären, warum du dies und warum du das, wozu das geführt hat heute.
Ja.
Aber ja, das, das muss immer noch mal eine Etage tiefer. Ne?
Genau, und das versucht die Gesprächstherapie über Bande zu lösen, ne? Durch die Unterhaltung und Intervention mit dem Therapeuten sollen bestimmte Prozesse angestoßen werden. Ja? Und das ist auch gar nicht so erfolglos, das stimmt nicht. Ne? Also auch Angst und Panik und Zwang werden mit Verhaltenstherapie bearbeitet. Aber ich habe mich entschieden, das auf diese Art und Weise zu lösen und ich bin da eigentlich doch zufrieden mit.
Ja.
Genau.
Ja, und je unterschiedlicher die Klienten und die Menschen ja sowieso sind, da braucht jeder das, ne? Es gibt ja so viele Werkzeugsmöglichkeiten, diese Dinge anzugehen und je nachdem, was für einen passt und wie man am besten klarkommt, wählt man das dann, ne?
Genau.
Wenn man das möchte.
Also ich kann das ja mal erzählen, obwohl du arbeitest ja in der Schreibbewegungstherapie. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Also im Körpergedächtnis. Das kann auch solche Dinge aktivieren. Ne? Also wir erinnern uns ja an Somatic Experience, wo ich immer noch keine Ausbildung habe. Die Warteliste ist ewig.
Okay. Du hast einen bestimmten Anbieter da, wo du das machen willst.
Ja, hier an der Wurster Nordseeküste ist das.
An der Wurster Nordseeküste.
Genau. Da gibt es einen Anbieter, das ist das nächste von hier, deswegen habe ich das im Auge.
Und das wäre also dann so face-to-face quasi, dass du also nichts irgendwie online und zugeschickt bekommst.
Nee, das ist in Präsenz tatsächlich,
sondern in
Körperpsychotherapie. Also das, ja, glaube ich, geht.
Bestenfalls, wenn man in Präsenz ist mit dem Körper,
genau.
Anwesend. Ja, verstehe ich.
Das ist so ein bisschen so, also meine Kollegin ist ja auch Yoga-Therapeutin und Yoga-Lehrerin. Die macht inzwischen Hybrid seit Corona. Also es gibt tatsächlich Teilnehmerinnen bei ihnen, vor allen Dingen Teilnehmerinnen, die gerne online machen, Online-Yoga. Und das hat sich so aufgedreht. Und jetzt macht sie sozusagen beides parallel. Sie hat die Klasse voll und vor ihr steht eine Kamera und ein Bildschirm. Und da
die anderen machen mit.
Genau. Das
zu Hause
ist
auf
richtig,
dem Teppich.
Richtig. Ah, ja. Also es geht wohl, aber in der Ausbildung, in der körpertherapeutischen Ausbildung, glaube ich, dann würde ich dann doch eher.
Verständlich.
Aber ansonsten ist das halt so, dass jemand zu mir kommt und wir über Symptome reden. Und das ist das Interessante daran. Also ich habe das, glaube ich, in der ersten Sendung, wo wir über Hypnose gesprochen haben, glaube ich, schon mal kurz erläutert. Du hast es nämlich vorhin völlig richtig gesagt, es braucht ein Gefühl dafür. Ja? In diesem Fall ist das Gefühl, was hinter solchen Symptomen steht, meistens eine Angst. Meistens. Und aber es kann auch so ein Gefühl sein wie, ich genüge nicht. Ich mache nie was richtig. Ja, so etwas. Schwer in ein einziges Wort zu packen, dieses Gefühl, nicht zu genügen. Aber das ist auch ein schwieriges Gefühl.
Nicht zu ständig, genügen, ja. Ja, und das sind ja, die Übergänge sind ja auch fließend, ne? Ja. Und dann kommt natürlich nicht zu genügen, da kommt mir sofort Selbstwert
als nächstes,
ja, ne? Oder davor, wer weiß, weiß ich nicht, aber.
Jedenfalls, und das ist das, wir unterdrücken dieses Gefühl ja im Alltag, um zu funktionieren. Und hier ist es jetzt eben so, dass ich so einen geschützten Raum schaffe, so einen geschützten Rahmen schaffe.
Ja.
Und dann das Gegenteil möchte. Ich möchte es aktivieren, dieses Gefühl. Jetzt darf es da sein. Und das darf auch angeschaut werden. Ist wie groß, welche Farbe, welche Temperatur, hat es eine Form, irgendetwas, so lange, bis es wirklich präsent ist. Und dann, wenn wir dann in die Trance einleiten, das ist im Vorgespräch erstmal, wenn wir dann in die Trance einleiten, dann holen wir das nochmal hervor, aber diesmal wird es körperlicher in der Trance. So, und dann kommt die sind wir auf der sogenannten Affektbrücke. Also das Gefühl ist ein Affekt. Und diese Affektbrücke kann uns an Stationen unseres Lebens bringen, an denen das aufgetreten ist, beziehungsweise an der Situation, wo es erzeugt worden ist. Wie gesagt, in der Theorie machst du einen Durchmarsch bis zum Initialereignis, in der Praxis arbeitest du dich oft an nachfolgenden Ereignissen entlang, bis man dann dort ankommt. Und das Unterbewusstsein weiß ziemlich genau Bescheid. Das weiß, es liefert beinahe auf Klopfen, Anklopfen ein Alter dafür. Also das genügt zu sagen, du siehst jetzt gleich eine Zahl, sag sie mir bitte, und dann kommt eine Zahl.
Kommt das auch, ja.
Ja, ja. Irre, ne? Ja, die Vereinbarung ist einfach nur vorher im Vorgespräch immer das Erste, was auftaucht, ist es. Nicht drüber nachdenken.
Nicht drüber nachdenken, das, sondern
nicht direkt. Einfach nur, wenn ich tippe dir jetzt auf die Stirn und du siehst jetzt eine Zahl. Oder du weißt jetzt eine Zahl, genau. So. Also das liefert das Unterbewusstsein liefert das mit. Und das liefert auch alle Sinneseindrücke mit.
Ja.
Weil das ist eine Erinnerung. Also es geht um Sinneseindrücke und eine Emotion. Das ist eine Erinnerung. Deswegen hast du ja vorhin gesagt, du erinnerst dich noch daran, wie es gerochen hat, wie es geklungen hat. Das ist eine typische Erinnerung. Ja, so. Und genau darum geht es dabei an der Stelle. So, und das hilft dann auch. Und dann folgen Standardfragen in der Schule, in der ich arbeite, also in der Regressionsschule, in der ich arbeite, folgen solche Fragen wie, ist es Tag oder Nacht? Ist es hell oder dunkel? Bist du drinnen oder draußen? Bist du allein oder ist jemand bei dir? Also so Standardfragen. Die vertiefen die Trance, wenn man immer die gleichen Fragen stellt oder die gleichen Formulierungen benutzt.
Dann kommst du immer schneller an diesen Punkt.
Ja, die vertieft einfach immer wieder ein bisschen die Trance, wenn das immer wieder das Gleiche kommt.
Okay. Genau.
Und das lässt sich dann auch beantworten. Ganz gut. Und so entsteht ein Bild. Ich schreibe da sehr, sehr viel mit während solcher Sitzungen.
Ja.
Weil ich diese Notizen, diese Erinnerungen, ich brauche die nachher nochmal, weil wir reisen dann sozusagen einmal
hin und wieder zurück. Ja, es ist ja nicht nur eine zurück. Sitzung. Ja, ja. Und das ja auch in dieser Sitzung dann nochmal durch diese
Genau, weil Etappen. Das erste, zuerst suchen wir sie erstmal nur auf.
Ja.
Und explorieren, also erkunden die Situation. Da passiert erstmal von der Intervention her noch gar nichts. Wir suchen erstmal so lange auf, bis wir am mutmaßlich ersten Ereignis angekommen sind. Das ist eine richtige Arbeit.
Ja.
Ja. Und wenn wir glauben, okay, jetzt sind wir da angekommen, wo es losgegangen ist, dann gibt es verschiedene Techniken, erst einmal sozusagen ins Heute zurückzukehren, eine Pause zu machen, die Trance auszuleiten und dann wieder eine neue Trance einzuleiten und dann wieder loszugehen und jetzt aber zu arbeiten, also zu intervenieren. Oder aber wir machen das ohne Pause und intervenieren, wie ich vorhin schon gesagt habe, am vermutlichen Auslöser, am vermutlichen initialen Ereignis, um die anderen Ereignisse mit aufzulösen. Und das passiert dann über Skalenbefragung. Also, wo in deinem Körper spürst du die Angst jetzt, wenn es eine Angst war? Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist gar nichts, 10 ist nichts auszuhalten. Wo spürst du die? Und wenn es nicht mindestens eine 2 geworden ist, dann sind wir noch nicht fertig. Das heißt, wenn du dann kurz vor dem Ausgang stehst und wir hören 4.
Geht's nochmal zurück.
So ist das.
So, gehen Sie bitte auf Start.
Also es ist für beide richtig Arbeit.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber es ist wirklich nach meiner Erfahrung eine hochwirksame Intervention. Und die auch nicht nur jetzt eine Wirkung über 3 Wochen hat oder 4 Wochen, sondern tatsächlich das auflösen kann, das Problem. Wobei ich auch immer sage, Hypnose ist keine Tablette.
Nee.
Also die, so eine Wirkung, so ist die Erfahrung von meinen Klienten auch, so eine Wirkung setzt nach und nach ein. Ja, es ist nicht wie, ich wache morgen auf und die ganze Welt hat sich verändert.
Glaube ich.
Es kann auch immer mal zuerst Verschlimmerungen kommen, da lachen die Menschen, die über Esoterik lachen, lachen auch immer über so etwas. Aber in der Psychotherapie ist das tatsächlich ein bekannter Effekt, dass es zuerst, also dass sozusagen dieses Gefühl, was so lange unterdrückt war,
ja, wenn das erstmal
sich jetzt plötzlich im Außen zeigt,
ja, genau, na klar,
um dann danach aber abzunehmen.
Ja, ja, so, ja,
genau.
Ja, es ist ja erstmal präsent, aber das ist halt der Weg, ne? Also genau, du bist dann ja da erstmal und ja, und dann geht es darum, das zu integrieren.
Mhm. Genau.
Ja, genau. Ich verstehe. Mhm.
Also ihr Lieben, das war jetzt viel Stoff auf einmal.
Ja.
Fassen wir mal zusammen. Wenn ihr dazu Fragen habt, zu Hypnotherapie im Allgemeinen, zu Regressionstherapie im Speziellen, dann schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt uns eine Nachricht bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das ist ein Thema, was sicherlich noch Erläuterung bedarf, aber ihr könnt es auch anders machen. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt Hilfe brauchen, wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch Hilfe. Geht los, sucht euch zum Beispiel einen Hypnotherapeuten oder eine Hypnotherapeutin. Ich wollte hier nicht gendern.
Na,
die Zeit nehme ich mir noch. Genau, die Zeit nehme ich mir.
Ja.
Beide Geschlechter anzusagen. Und auch alles andere dazwischen und außerhalb, wie Herr Böhmermann immer sagt. Also sucht euch Hilfe, nehmt Hilfe an. Das ist eine wirklich gute Arbeit, in der Therapie, mit Hypnotherapie zu arbeiten. Und ihr findet solche Therapeuten entweder über die Seiten der Milton Erickson Gesellschaft, die gibt es in ganz Deutschland. Das sind Vereinigungen, die sich benannt haben nach dem berühmten Hypnotherapeuten Milton Erickson. In den 40er bis 70er Jahren, würde ich sagen, wird ungefähr sein Wirken gewesen sein. Oder aber auf der Deutschen Gesellschaft für Hypnose, da gibt es auch Webseiten mit Verzeichnissen. Aber ihr findet die auch unter therapie.de, das ist ein Therapeutenverzeichnis mit psychologischen Psychotherapeuten, mit Heilpraktikern mit und so weiter. Da findet man überall Hilfe. Und das Gute an so einer Hypnotherapie ist nach meiner Erfahrung jedenfalls, sowas muss nicht ein Jahr lang dauern. Ja, so wie Gesprächstherapien oft.
Zum Beispiel, ja, das ist, also da ist ja ein Jahr verschwindend, ne? Also das geht meistens ja länger und wenn du dich dann auch auf dem Weg der Analyse noch machst, dann...
Wenn die Krankenkassen das dann genehmigen. Ja,
wenn die das dann genehmigen.
Das muss ich natürlich hier auch sagen, Hypnotherapie ist keine Krankenkassenleistung, obwohl sie von der beratenden Kommission der Bundesregierung als wissenschaftliche Methode anerkannt ist. Aber man muss hier offensichtlich Prioritäten setzen, wenn bezahlen wir lieber die Globuli auf Krankenkasse und nicht... die Hypnotherapie.
Na,
und deswegen,
kommt vielleicht noch.
Das wollte ich ja vielleicht noch sagen, Ute hat es ja schon gesehen, ihr könnt es ja nicht sehen, ich trage heute ein Motto-T-Shirt. Ja. Und das mache ich nicht oft. Und auf meinem Motto-T-Shirt steht, schönen Gruß an Methodisch Inkorrekt, informierte Menschen statt informiertes Wasser.
Ja, so ist es. Ich kann das sehen die ganze Zeit.
Genau.
Auf deiner Brust steht es.
Genau, da steht es. Ja, so viel zum Thema Regression.
Ja. Okay, machen wir weiter mit den, wenn Christoph auch soweit ist,
jetzt.
Mit den False Memories, mit den Gedächtnistäuschungen und kurz zur Einführung und Erklärung, dass bei auftretenden Gedächtnistäuschungen glaubt eine Person, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern, die entweder überhaupt nicht oder zumindest nicht auf die erinnerte Art stattgefunden haben.
Nicht?
Nicht auf diese erinnerte Art. Auf diese erinnerte Art.
Meine Vergangenheit stimmt so nicht.
Ja, kommt man da ins Grübeln, ne?
Ja, bestimmt.
Also diese Erinnerungen können so lebhaft und überzeugend sein, dass die Betroffenen oft fest davon überzeugt sind, dass sie tatsächlich erlebt wurden, obwohl sie in Wirklichkeit nie stattgefunden haben.
Ja,
das sind
vor.
Die, ja, das, ja, was soll man denn dann noch glauben, wenn man nicht mal mehr seinem eigenen Gehirn, seiner eigenen Wahrheit, seinem Erinnern glauben kann?
Ja.
Oder? Das macht einen doch schon wieder ein bisschen kirre, finde ich.
Ja.
Oder man entscheidet sich einfach, ich bleib dabei. Das kann man auch machen. Du kannst dich also in Unsicherheit wälzen oder dich einfach entscheiden, nee, mache ich nicht. Ich glaube das, was ich erinnere.
Naja, ich glaube, wir erzählen ja im Laufe des Lebens, umso älter wir werden, erzählen wir ja eine Geschichte von uns selbst.
Ja.
Und das ist schon so, wie du sagst, umso öfter wir das erzählen, umso mehr glauben wir das dann auch.
Ne? Ja, natürlich, ganz genau. Und und umso bunter wird es dann manchmal vielleicht auch, ne, weil dann noch irgendwie wieder was doch dazukommt oder ja, man aus einem Gefühl heraus nochmal irgendetwas bekräftigt oder wie auch immer und noch mehr malt und ausmalt und ja, das ist so, das ist so.
Okay, also das heißt, immer das, was ich erinnere, das, was ich über mich erzähle, kann vielleicht gar nicht so gewesen sein, wie ich jetzt mich erinnere, wie ich es erzähle.
Ja, jemand andere, und das ist ja noch die eigene Wahrnehmung, kommt ja so sehr auch dazu, jemand anderes, der die Situation vielleicht mit dir erlebt hat, der würde was ganz anderes erzählen vielleicht. Also was heißt was ganz anderes? Aber er würde seine Emotionen und seine Wahrnehmung, seine Gefühle damit reinbringen und somit kann sich auch schon wieder ein ganz anderes Bild für den Dritten, der das alles sich anhört, ergeben. Der geht damit los und erzählt noch wieder was ganz anderes darüber, weil das, was mit ihm, was ihn bewegt hat in dieser Geschichte, ja auch nochmal ganz andere Anteile vielleicht oder Aspekte sind.
Okay.
Ja, somit wird es bunt.
Okay, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte, die über mich erzählt wird.
Du kennst eine Geschichte, die über dich erzählt wird?
Genau, die ich... Also, wie soll ich das sagen, die ich etwas anders, okay, ich muss mal die Geschichte erzählen. Also,
wäre also, hilfreich, hatten, wenn du es magst, gerne.
Wir hatten an unserer, das wird wieder abgeleckt, wir hatten an unserer Küche eine kleine Speisekammer. Also die war nicht so begehbar, Tür auf, da waren die Regale.
Bei deinem Elternhaus?
In unserem Elternhaus, genau, also in der Wohnung.
In deiner Wohnung.
Genau. Mhm. Und da sammelte meine Mutter halt Konserven und wir erinnern uns, es war DDR, also da sammelte man meine Mutter auch Dinge, die es nicht so oft gab.
Mhm.
Bückware oder was meine...
Bückware, das habe ich lange nicht mehr gehört, den Ausdruck, ja danke.
Also Bückware gab es unterm Ladentisch, auf Deutsch. Ne? So. Oder aber eben Sachen, die meine Oma über die Grenze von Aldi angeschleppt hat.
Ja.
Ja, wenn sie dann mal wieder in West-Berlin war.
Alpenrahmen Schokolade.
Ja, alles mögliche. Hitschler-Kaugummis. Kannst du dich noch an Hitschler-Kaugummis erinnern? Diese Stangen mit runden Kaugummis drin und so.
Diese Kugeln.
Ja, genau.
Ja, die nach dreimal knatschen.
Richtig.
Eigentlich nicht mehr lecker
waren. Die schon weg, genau. Ja. Jedenfalls hat meine Mutter regelmäßig diese Speisekammer, wie man das so macht, so ausgewischt. Ja, so die Regale, die waren alle natürlich mit Wachs.
Wachstuch?
Ja, so, ich wollte sagen. Mit Wachstuch.
Mit Wachstuch
eingeschlagen.
Umgeschlagen, eingeschlagen. Genau, genau. Ja, genau.
Und sie fand eine klebrige Substanz vor und bei dem Nachschauen, wo die denn herkommt, hat sie eine Dose mit Mandarinen gefunden und als sie die angehoben hat, war die doch leichter, als sie sein sollte. Dann hat sie die Dose von allen Seiten betrachtet und hat gesehen, da unten hat jemand mit einem Dosenöffner zwei Löcher reingemacht, wie in eine Kondensmilchdose und hat den Saft getrunken. Soweit zur Historie.
Ja.
Soweit, ja, so. Und die alle Angaben sind auch sachlich richtig. Was dann folgte, war ein einziges Wort, nämlich mein Name, wurde durch die Wohnung gerufen. Und es war von vornherein klar, dass ich das war.
Ja.
Und das fand ich ungerecht.
Es wurde also gar kein anderer verdächtigt, es war sofort klar. Vielleicht warst du so ein Schleckermaul als Kind.
Nee, als wahrscheinlich hat meine Mutter meinen Brüdern diese Frechheit nicht zugetraut.
Ach, das, okay.
Und das fand ich ungerecht, dass man nicht mal auf die Suche ging, dass ich...
Dass du sofort enttarnt warst.
Das war klar, das kann nur Christoph gewesen sein.
Ja, ja, ja. Genau. Und das war auch so.
Das war auch so.
Ja.
Und dadurch, dass es halt so oft von allen möglichen Leuten, meinen Brüdern gerne, oder auch, als muss es wohl stimmen, also keine falsche Erinnerung.
Ja, okay, also da ist dann der Beweis. So.
Genau.
Oder vielleicht war das auch der Versuch zu glauben, dass du es doch nicht gewesen bist von deiner Seite aus. Naja.
Nein, ich habe es nicht abgewehrt. Nein, ich war das.
Du warst das, stehst auch dazu.
Ja.
Ja. Und du bist also nicht an diese leckere Frucht gekommen, der hat also einfach... Der Saft gereicht.
Ich hatte an der Frucht kein Interesse.
Nee.
Nein.
Okay. Hat es dann wenigstens noch irgendwie auf den Kuchen geschafft? Der ausgedünnte Rest?
Siehst du, und das erinnere ich gar nicht mehr, wie es weitergegangen ist mit den Mandarinen.
Ja, was hat Mutti damit gemacht?
Keine Ahnung.
Müll.
Gebacken.
Gebacken.
Wahrscheinlich.
In Quark reingerührt.
In den Müll, sag mal.
Hat man nicht gemacht.
Gute Westmandarinen.
Vielleicht nochmal kurz ein bisschen angefeuchtet mit noch ein bisschen Schuss Wasser drauf und dann nochmal durchgerührt und in die Quarkspeise rein.
Ich sehe, du hast Ideen.
Ja, ich bin ja auch ein bisschen Hausfrau.
Jo.
So, ja. Ne? Von daher.
Und wir hatten ja nichts, also waren ja. Wir, konnten wir improvisieren. Ne? So, genau.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Hast du eine falsche Erinnerung von dir?
Das, ja, ich habe hier also noch ein bisschen mir was da rausgesucht. Also wenn wir, und ich bin ja mal so ein bisschen so ein kleiner Geschichtsfreak.
Ja.
Ja. Hast du schon mal gehört, was Platon vor über 2000 Jahren angenommen hat, wo Erinnerungen herkommen?
Ich glaube, da war ich gerade aufs Klo.
Das ist eine Frage, die ich dir stelle, auf die du keine Antwort weißt. Hi, okay, ich erkläre es dir gerne.
Danke.
Möchtest du es wissen?
Natürlich.
Ich sag's. Also der griechische Philosoph Platon hatte angenommen, dass die Erinnerungen natürlich tief in unserer Seele gespeichert sind und das auf kleinen Wachstäfelchen.
Ach, guck.
Die sind da abgespeichert. Genau. Es hat sich also, die Erinnerung hat sich je nach Intensität in dieses kleine Wachstäfelchen in unserer Seele eingepresst.
Okay.
Und da kommen die Erinnerungen her. Da werden die aufbewahrt, da können sie gegebenenfalls abgerufen werden.
Okay. Stell mir jetzt gerade deinen Kopf vor.
Aus Wachs.
Wie viele Wachstäfelchen da wo reinpassen.
Oh, das sind auf alle Fälle ganz schön viele drin. Erinnerungen. Ja, ja. Genau, das fand ich auch nochmal ganz, ganz niedlich irgendwie. Und die Wissenschaft ist ja heute auch immer noch so ein bisschen, wie das alles funktioniert, am Erforschen. Ne? Es ist ja alles auch noch gar nicht so mit den ganzen Gedächtnissen und was nicht und neuronalen Verbindungen und wie lange wird was wo und vom Kurzzeit. Es gibt da sogar vor dem Kurzzeitgedächtnis ja noch ein anderes, ein kleiner Zwischenspeicher irgendwie, habe ich jetzt gelesen. Also das ist, aber das war mir alles zu komplex. Da habe ich gedacht, okay, wir haben beide das Thema vorbereitet und ich kann mir gut vorstellen, dass Christoph diesen Part übernimmt.
Das kann er.
Das kann er.
Weil er hat ja, er hat ja wieder bei scienceos.de nachgeschaut. Ja, Werbung an, Werbung aus.
Ding, ding.
Ding, ding. Aber als erst einmal etwas, was uns allen wieder begegnet, also gerade wenn wir in der Kindheit, gibt es Erinnerungen, die wir gar nicht bewusst erinnern. Und dann wird uns über uns von anderen erzählt, von Tante Hertha und von Opa Links, und die das erzählen über uns.
Ja.
Und das machen wir auch oft zu unseren Erinnerungen. Also die Erzählung, und wenn die Erzählung nur oft genug auftritt, weißt du, da warst du 3 Jahre alt und da hast du dies und da hast du den. Das wird irgendwann auch zur eigenen Erinnerung, weil es eben so oft gehört wurde und von vermeintlich wahrhaftigen Personen erzählt worden ist. So kommt das auch. Ne? Mhm. So. Ja, und die Wissenschaft sagt dazu, dass solche Erinnerungen, also falsche Erinnerungen, entstehen durch eine Kombination, oh, heute ist wieder ein guter Tag, Kombination heißt das Wort, kognitiver, neuronaler und umweltbedingter Faktoren. Also umweltbedingt wäre eben Tante Hertha zum Beispiel, die dann das immer wieder...
wenn der Haufen am größten ist, einen zum Besten geben muss.
Genau.
Ja.
Genau. Und meistens geht es auf deine Kosten.
Ja.
Natürlich.
Alle lachen und genau. Man war noch nicht mal dabei.
Aber das gibt da übrigens, das kann man sich merken, es gibt da übrigens ein gutes Mittel dagegen. Weil das ist ja so, gerade solche Tanten sind ja die Täter, die dann dir bei irgendeiner Hochzeit in den Bauch pieken und sagen, du bist die Nächste. Man kann sich da rechnen bei der nächsten Beerdigung.
Ja. Autsch.
Autsch. Also es gibt beschrieben fünf Prozesse, die das beschreiben mit den falschen Erinnerungen.
Mhm.
Das ist einmal Indifferenz. Indifferenz ist, gibt es proaktiv und dann gibt es auch noch eine retroaktive, also vorherige oder spätere Indifferenz. Da werden Gedächtnisinhalte durch neu erworbene Erkenntnisse überschrieben oder umgekehrt. Neue Erkenntnisse werden durch alte Erlebnisse überschrieben. Ja? Also das überlagert sich, darum nennt man das Interferenz. In der Physik ist eine Interferenz, also eine Überlagerung von Wellen. Und dabei werden sozusagen Erfahrungen werden gestört und das führt zu Ungenauigkeiten beim Erinnern. Also das Einfachste ist dieses, wo waren wir denn letztes Jahr im Urlaub? Ne? Dieses,
das war ja genau, letztes Jahr oder davor.
Wir waren da auf Mallorca. Nein. Waren wir nicht, da waren wir überall vorletztes Jahr auch.
Ach ja, ja.
Ja, dieses, genau. Ne, so hin und her. Ne? Dann Fehlinformation, das ist ziemlich einfach. Ne? Also, dass man eben mit irreführenden Informationen gefüttert wird. Mhm. Ja? Oder dass man Personen und falsche Details in einer Erinnerung aufnimmt.
Mhm. Ne?
Also, das ist ja auch noch einfach. Dann semantische Interferenz, das finde ich sehr lustig. Das entsteht durch Worte oder Wörter ist ja die Mehrzahl, die ähnlich oder gleich klingen.
Okay.
Und oder geschrieben werden, wie die Wörter in der Muttersprache, die aber eine andere Bedeutung haben. Wir haben letztens hattest du aufgezählt, der Läufer hatte irgendwie 16, 24 ja, Bedeutungen.
Diese Bedeutung, genau. Du hast ein gutes Gedächtnis.
Ja.
Dein Erinnerungsvermögen funktioniert.
Funktioniert, genau. Ja. Genau. Also das einfach durch Überschreibung, durch die gleichen Worte, die aber in dem Fall was anderes bedeuten. Mhm. Na, so kann das entstehen. Dann eine assoziative Aktivierung, also das ist eine Art und Weise, wie Erinnerungen abgerufen werden. Das haben wir oft auch im Gespräch, dass wir assoziativ sprechen. Also ich mich auf die letzten Worte deines letzten Satzes beziehe und den ganzen vorderen Inhalt ausblende. Ja? Mhm. Und so können sich auch Erinnerungen verfestigen, dass die Gesamtinformation gar nicht mehr gespeichert wird, sondern nur das assoziativ Letzte.
Mhm.
Ja, so, und daran erinnern wir uns dann. Und dann heißt es, aber ich habe dir doch da ein Kleid geschenkt. Was, ein Kleid? Auch noch? Erinnere mich nur an die Schuhe.
Ja.
So, ne? Ja, so ja. In der Art. Ne? Und dann was sehr Interessantes, Schlafmangel.
Ja.
Schlafmangel erhöht die Anfälligkeit für falsche Erinnerungen.
Ja.
Ja. Jetzt werde ich abgeleckt. Indem der Schlafmangel kognitive Funktionen beeinträchtigt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Personen sozusagen irreführende Informationen aufnehmen. Also nicht die, die Informationen, die sozusagen eine Erinnerung sicher festhält und abspeichert, sondern irgendwelche daneben. Schlafmangel. Ist doch irre, oder?
Ja, das ist schon eine Foltermethode, ne?
Ja, das ist es auch, genau. Das stimmt.
Muss mal ein bisschen knistern.
Mach mal, das ist ja hier live. Ne?
Ja,
genau.
Ja, ja.
Also ich habe dazu auch noch ein bisschen was geschrieben. Wenn euch das interessiert, falsche Erinnerungen, dann könnt ihr das in den Shownotes finden. Ich hoffe, dass Ute ihre Notizen
nachreicht,
genau. Vielen Dank.
Ich werde nachreichen.
Genau, also falsche Erinnerungen. Im Übrigen war die Hypnose in den, sagen wir mal, im 20. Jahrhundert in Amerika ein forensisch zugelassenes Beweismittel vor Gericht. Also dass Zeugen sozusagen durch Hypnose befragt wurden, was denn geschehen ist.
Ja.
Unter Ausblendung der Erkenntnisse von False Memories. Deswegen ist Hypnose heute kein forensisches Beweismittel mehr. Weil eben False Memories in der Hypnose natürlich auch auftreten. Es ist
trotzdem,
ja nicht so.
Ja,
ja, ist ja nicht so, dass, ja, wenn das mal falsch abgespeichert ist, dann ist es so abgespeichert worden.
Ja, und dann ist das auch so abrufbar.
Richtig, genau. Ja. In dem Zusammenhang finde ich es noch sehr interessant. Und deswegen machen wir jetzt einen Cut.
Ja. Den können wir machen.
Zu den Haferplätzchen hin.
Oh Gott. Ja, na, also das ist eine andere Überleitung, wäre mir da jetzt auch nicht eingefallen.
Doch, du warst doch heute die Königin der eleganten Überleitung.
Ja,
du siehst, ich bin heute da nicht so toll.
Aber wie kommt man denn von False Memories auf Haferplätzchen?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht könnte ich das so überleiten, dass ich trinke ja keine Milch.
Ja.
Noch nie in meinem Leben.
Ja.
Und meine Brüder, die aßen gerne Haferflocken mit Milch zum Frühstück. Und ich habe aus diesem Grund, weil es die nur mit Milch sozusagen serviert wurden, habe ich die nicht gegessen, die Haferflocken. Und jetzt habe ich gelernt, ich hätte es mal tun sollen.
Mit Milch?
Nein, aber nur die Haferflocken.
Ach, ja, aber ja, die kannst du ja auch mit Wasser dann hättest du. Naja, gut, ja, okay.
Weißt du, womit könnte man das essen? Natürlich könnte man es mit Wasser essen oder mit Orangensaft, das ist ein bisschen leckerer.
Ja.
Aber kannst du dich erinnern, gab es in der DDR Orangensaft zu kaufen?
Nö.
Eben.
Das gab immer nur diesen Sirup. Ich erinnere nur diesen Sirup, Orangensirup.
Den gab es auch in Rot und in Grün.
Ja, Grün. Ja, Waldmeistermäßig oder so.
Genau.
Ne? Ja,
genau.
Ich erinnere.
Himbeere und Waldmeister.
Ja. Nee, Orange war auch. Dann gab es die dreimal.
Ah, okay.
Orange.
Ich erinnere mich nur an Himbeere und Waldmeister.
Gab es immer nur Orange.
Okay. Gut, nach diesem kleinen Ausflug zu Sirup. Also Hafer. Im Moment ist es ja so, dass Hafer wird ja quasi als das Superfood aus Deutschland angepriesen. Also mir begegnet das eigentlich nur in der Hafermilch. Also ich trinke auch keine Hafermilch, so, aber ich weiß, es gibt Hafermilch. Und es gibt ja kaum noch ein angesagtes Café, in dem der Latte Macchiato nicht mit Hafermilch angerichtet wird.
Ja, und auch in sämtlichen anderen Variationen. Ne?
Ja.
Also sei es jetzt Soja oder...
Bleiben Sie mal vom Mikrofon, liebe Ute, sonst wird das hier nichts.
Moment, ich bin gleich wieder da. Ich
Ach, der
muss
Hund.
Mal diesen Hund einmal hier. Jetzt ist Schluss hier.
Wenn ihr sehen könntet, wie energisch Ute mit dem Hund umgeht und wie so genauso energisch der Hund Ute ignoriert.
Das ist so gar nicht. Das liegt immer im Auge des Betrachters.
Ach so, ja gut.
Du musst es auch mal positiv sehen. Wir sind in Kontakt gerade.
Ne? Ja.
Das kann man gut sehen.
Ja, das halt, ja, das stimmt.
Wir sind noch am Aushandeln,
ja,
aber in Kontakt schon mal.
Was es ist keine Kontakt Ignoranz. Ja, also ich mache mal dabei weiter. Also Hafer in allen möglichen Variationen. Hafermilch, dann gibt es Haferflocken natürlich sowieso. Ne? Mhm. Und dann gibt es eben Produkte, wo die besondere Gesundheit des Hafers angeboten wird. Mhm. Also so Vitalprodukte. Ich habe mal so eins gekauft. Das ist dreimal so teuer wie normale Haferflocken, ist aber auch nichts anderes drin.
Ja,
okay. Da sind Haferflocken drin. So.
Okay. Mhm.
Von Kellogg's zum Beispiel. Sorry.
Ding, ding.
Ding, ding. So. Und jetzt ist also die Frage, was ist denn jetzt also mit diesem Hafer los? Ne? Ist das jetzt wirklich so gesund oder nicht?
Ja.
So. Ja, ist die Antwort.
Ist es, ne?
Das ist es wirklich.
Ja.
Ja. Und zwar enthält Hafer eine Substanz namens Beta-Glucan. Das ist eine lösliche Faser. Wir sind jetzt also bei den Ballaststoffen.
Mhm.
Ja. Die nachweislich, und das habe ich auch wieder aus der Wissenschaftsmaschine, ding, scienceos.ai, ding, die nachweislich den Cholesterinspiegel senkt und die Blutzuckerkontrolle verbessert.
Mhm.
Beta-Glucan oder Glucan vermutlich, trägt auch zur Verbesserung der Darmgesundheit bei, indem es die Viskosität des Darminhalts erhöht. Das klingt jetzt sehr wissenschaftlich.
Mhm.
Wollen wir es ergründen?
Da kommt Bewegung rein, würde ich meinen, wenn man es auf den Punkt bringt.
Die Rutschfähigkeit des Darminhalts.
Ja, okay. Gut, es ist vorstellbar.
Sehr
ja.
gut. Und die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren fördert. Die kurzkettigen Fettsäuren sind ja die, die für uns besser aufnehmbar sind als die langkettigen. Und Hafer ist natürlich nährstoffreich. Wir erinnern uns, Nährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente. Also Nährstoffe wie Proteine, ungesättigte Fettsäuren, Vitamine, zum Beispiel E und Mineralien, da sind sie, Magnesium, mhm. Eisen. Und das ist natürlich gesunde Ernährung. Ne? Also du kannst anstatt, wie ist ein Frühstück eigentlich in diesen Tagen mit Nahrungsergänzungsmitteln angereichert?
Vorzugsweise Melone.
Melone,
mhm.
Akzeptiert.
Aktuell Melone und...
Kannst du noch ein bisschen Haferflocken dazu machen?
Haferflocken, dann. Genau, ein bisschen genau. Banane noch oben genau. drauf und Blaubeeren natürlich.
Genau.
Und Haferflocken tatsächlich, ich esse gerne Haferflocken.
Hm,
aber dann mit einer pflanzlichen Milch. Ich mag das auch nicht mit Kuhmilch.
Ja. Die Amis, oder die Briten essen doch dieses The Porridge. Sind da auch Haferflocken drin.
Das
ne?
ist ja nichts anderes, genau.
Ja.
Genau, und die mische ich halt ein bisschen noch mit Dinkel und dann gibt es halt Dinkelflocken noch dazu und ein bisschen Chiasamen und Leinsamen. Oh. Das geht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dazu kommen, dass Hafer enthält einzigartige Polyphenole, Antioxidanten, wie man so schön sagt. Antioxidanten sind ja die, die sozusagen der Verbrennung in den Zellen entgegenwirken, die ja Abbauprodukte nach sich zieht, die nicht so gut sind für unsere Zellen.
Mhm.
Und diese Polyphenole haben sehr starke antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften. Die Verbindungen können eben gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen, beziehungsweise das Risiko dafür senken, nicht akut. Mhm. Und auch bestimmte Krebsarten reduzieren. Und das, was ich hier zitiere, sind immer Abstracts aus Studien. Die gibt es auch wieder in den Shownotes, da könnt ihr gerne nachlesen. Die Studien sind leider alle auf Englisch, aber es ist eine Art Hilfe. Ne? Es gibt Hilfe. Ne? So.
Es gibt Hilfe.
Genau. Gewichtsmanagement, auch das ist ja für manche Menschen interessant.
Da wird es ganz groß angepriesen.
Der Verzehr von Hafer ist mit einer besseren Ernährungsqualität und einem geringeren Risiko für Fettleibigkeit und zentrale Adipositas verbunden. Man muss aber hier sagen, wenn man die Kalorienmenge, die man aufnimmt, mit Hafer ersetzt, also die Kalorienmenge bleibt gleich, man isst nur eben mehr Hafer, führt das nicht direkt zum Abnehmen. Das ist es nicht, weil Kalorien sind Kalorien. Aber sozusagen die Ernährung ist gesünder. Wenn man allerdings mit Hafer substituiert und weniger Kalorien zu sich nimmt oder sich mehr bewegt, dann wird das sehr sozusagen empfohlen.
Ja, und das Gute ist ja auch dieser Nebeneffekt, wenn das Blutzucker regulierend ist, hast du ja auch nicht direkt wieder irgendwie kurz danach Hunger, Heißhungerattacken und es geht nicht hoch und runter, sondern du hast ein gutes Level so bis zur nächsten Mahlzeit, ohne dass du dir irgendwas jetzt wieder dazwischen schieben musst.
Ich sehe schon, du bist in dem Thema, Ernährung ist dein Ding.
Ja.
Na, sagt sie. Ja. Also fassen wir mal zusammen. Hafer bietet durch seine reichhaltige Nährstoffzusammensetzung und bioaktiven Verbindungen zahlreiche gesundheitliche Vorteile, die von der Herzgesundheit über die Blutzuckerkontrolle bis hin zur Hautpflege reichen. Habe ich noch vergessen, muss ich noch nachreichen. Moment. Die Hautgesundheit. Kolloidaler Hafer wird in Hautpflegeprodukten verwendet und hat sich auch wirksam mit der Verbesserung der Hautbarriere, also der Hautbarriere ist die Grenze zwischen Umwelt und Haut, und der Behandlung von Hauterkrankungen wie Ekzemen erwiesen.
Ah, musst du also Hafermaske jetzt noch? Oder von innen eher? Also wie jetzt?
Hier steht was von Hautpflegeprodukten.
Ja, also das ist ja von außen.
Kannst du dir mit Aloe Vera und Hafer eine Maske basteln und dann?
Ja. Das ist ja cool, ne?
Und dann kannst du es essen.
Im Nachhinein dann, genau.
Ja. Also Kinder, wenn ihr Hafermilch trinkt, wenn ihr Hafer esst, seid ihr auf dem richtigen Weg.
Ja, mit Hafer ist gut.
Ich finde das auch wirklich schön, weil wir uns wieder auf die Dinge besinnen, die auch hier bei uns wachsen und angebaut werden. Dinkel, da gibt es so einen ganz berühmten Werbespot, wo jemand Dinkel anpreist in seinem Bergsteiger-Müsli.
Ja.
Dinkel muss natürlich nicht nur im Bergsteiger-Müsli genossen werden, sondern du hast ja schon erzählt, Dinkelflocken, alles mögliche. Es gibt Dinkelnudeln, Dinkelmehl.
Ja, ich esse total gerne Dinkel.
Das hat,
ich habe auch Mehl ersetzt in der Küche. Da ist mir auch nur noch Dinkel, kein Weißmehl mehr.
Genau, das hat eben mit diesen Unverträglichkeiten zu tun. Mhm. Also Hafer ist was jutet.
Für Körper, Geist und Seele.
Das kann man auch so sagen.
Ja.
Ne?
Ja,
genau. Immer alles besser als informiertes Wasser. Alles besser.
Da können wir auch mal drüber sprechen. Da bin ich noch nicht so ganz mit rund.
So, damit sind wir bei den Good News oder Bad News der Woche.
Hast du welche?
Wie sieht's aus? Ah ja, ich.
Du hast welche.
Ich,
okay. Ich habe heute keine Good News. Nee, habe ich nicht. Habe ich was? Nee, habe ich nicht.
Macht nichts. Wir sind wieder im Weltall. Die unendlichen Weiten.
Ja.
Wir schicken eine Sonde namens Juice. Warum heißt die Juice?
Juice?
Saft.
Also wie Juice? Also J-U-I-C-E.
Die heißt Saft. Na gut, dann schicken wir die Sonde Saft in Richtung Jupiter. Die soll den Jupiter erkunden. Und dazu macht sie, das habe ich letztes Mal schon mal erklärt, diese Manöver, sich einem Planeten zu nähern, den Schwung des Planeten mitzunehmen und dann auch die Richtung zu ändern. Und dann, das macht sie jetzt und zwar am Mond und an der Erde. Das wird lustig. Die fliegt so nah am Mond vorbei, 700 Kilometer ist ja Pups, ist ja nix.
Das ist ja nix in den ganzen Kilometern.
Und dann kommt sie an der Erde vorbei und da werden dann auch die Instrumente schon mal ausprobiert, die sie an Bord haben. Also über Kameras, irgendwelche Spektrographen, irgendwelche Seismographen nicht, die müssen in der Erde stehen. Alle möglichen Dinge, die da an Bord sind, die werden ausprobiert, auf den Mond gerichtet, danach kommt sie zur Erde. Da wird das auf der Erde auch nochmal ausprobiert, da wird dann sozusagen die Erde einmal in der Bahn gescannt. Wenn ich es richtig gesehen habe, geht sie dann nochmal zurück zur Venus, dann kommt sie nochmal zu uns und dann rauscht sie ab Richtung Jupiter und ist irgendwann 2030 oder so.
Wieder hier.
Ist sie am Jupiter erst.
Ach so.
Das ist ein Stückchen.
Achso, oh Gott.
Das ist ein Stückchen hin bis zum Jupiter. Ja, ja, genau. Okay. Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber jetzt eben ist der Vorbeiflug. Man kann sie auch sehen, wenn man im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist.
Und dann auch in den Himmel guckt.
Was ich gelesen habe, ist, Äquator wäre der richtige Punkt, wo man sein sollte. Der place to be.
Ja.
Der Äquator sind wir ja nicht.
Nee, weit entfernt.
Genau. So, noch mehr Good News. Erstmals fahren die meisten Neuwagen in China elektrisch. Also ich muss sagen, die Chinesen, die holen uns aber echt ab, du.
Naja, die sind ja in allem Vorreiter, habe ich das Gefühl.
Aber wir hatten ja vorbereitet für die letzte Sendung eigentlich ein Interview auch mit dem, wir wollten sprechen über ein Interview mit dem Aufsichtsratschef von Ford.
Ja, ja.
Der ja im, also der Ford-Chef, wenn man so will, ne, der ja im Wortsinn gesagt hat, wenn wir die Autos nicht bauen, bauen sie die Chinesen. Hm. Die elektrischen Autos, darum ging es ja, elektrische Autos. Und es scheint so, dass die Chinesen da auch richtig weitermachen. Das ist auch eine gute Nachricht dieser Woche, dass die Chinesen erstmals weniger Kohlekraftwerke bauen. Also man sieht eine Trendwende.
Mhm.
Das finde ich sehr gut. Also ich finde das sehr gut. Ja, so. Und dann, was hat sich noch erreicht? Australien plant den größten Solarpark der Welt, was ja irgendwie logisch ist. Ne? Australien ist ja nur an den Küsten so richtig bewohnbar. Und innen drinne ist ja Outback. Ne? So. So, wo soll man die Dinger hinstellen? Da.
Mhm.
Ja, so. Und das Ding wird so groß, ich muss jetzt aufhören zu Berliner, das Ding wird so groß, dass die Singapur gleich noch mitversorgen. Über eine unterseeische Leitung.
War es ehrlich? Ja. Ah, okay.
Also jetzt ist wirklich Think Big. Ja, jetzt, ist ja klar, die haben da Platz ohne Ende.
Mhm.
Die Module kosten im Moment sehr, sehr wenig Geld, weil die Chinesen eine riesige Überproduktion aufgebaut haben.
Ja, und dann dürfen die das da hinstellen und zapfen ein bisschen was ab und
okay. Zapfen ein bisschen was ab. Ich bin beeindruckt, was sie da so machen wollen. Also ich bin wirklich echt beeindruckt.
Ja.
Und jetzt kommt die ultimativ beste Nachricht dieses Tages. Fängt aber mit einer traurigen Nachricht an. Ach. Alain Delon.
Alain Delon, ja.
Erinnerst du dich noch an Alain Delon?
Ja, in Kombination mit Brigitte Brujon, nee, das war was anderes, ne?
Romy Schneider.
Ach, Romy Schneider.
Der Swimmingpool, der Erotik-Thriller.
Ja, 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 ja.
Ja, ich hab's, da ist es wieder.
Was ist los?
Aber auch Mantel- und Degenfilme.
Ja.
Und auch so, Alain Delon hat sehr viele undurchsichtige, schweigsame Killer gespielt.
Mhm.
Ja. Alain Delon ist gestorben.
Mhm.
Das ist natürlich keine gute Nachricht, sondern es ist eine traurige Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass sein Hund nun doch nicht mit ihm eingeschläfert wird und mit ihm begraben wird.
Der darf weiterleben.
Der darf weiterleben.
Schafft er das? Ohne?
Ja.
Daddy?
Ohne, ja, ja. Doch. Oh, ja. Die Familie kümmert sich.
Ach,
das ist. Aber Alain Delon hatte wirklich vor Jahren schon in Interviews gesagt, dass sein belgischer Schäferhund, also jetzt kein Hündchen, sondern
ja, ein reeller.
Sein belgischer Schäferhund sollte mit ihm gemeinsam begraben werden. Und ich finde, dass das Tier nicht sterben musste, ist eine gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht.
Oder?
Meine Güte, das ist aber auch ein bisschen übergriffig, oder? Jemanden damit ins Grab ziehen zu wollen.
Und raus bist du.
Ja.
Oder?
Okay, nee, das ist ja schon schön. Also hat er sich dazu entschieden oder hat die Familie das für ihn entschieden?
Natürlich hat es die Familie entschieden. Er ist ja gestorben.
Mhm. Und ich habe gedacht, auf dem Sterbebett hat er vielleicht noch gesagt, ach, lass ihn leben, das ist schon in Ordnung.
Ich weiß gar nicht, ob das überraschend war, dass er jetzt gestorben ist. Er war natürlich jetzt inzwischen alt.
Ja,
ja, aber okay. Die Menschen werden ja sehr alt.
Mhm.
Ja.
Wir sind gerade wieder im Anstieg der Lebenserwartung.
Genau, der älteste Mensch der Welt, das war, glaube ich, ein Italiener, ist übrigens auch gerade gestorben. Und jetzt ist die Krone weitergereicht worden nach Japan an eine Frau, die ist, glaube ich, 114 Jahre alt.
Und weißt du noch wieder mit Italiener, wie alt der geworden ist?
117,
ja,
glaube ich. Okay. Und die japanische Dame hat die Nachricht vom Guinness Buch der Rekorde, glaube ich, mit den Worten quittiert. Was soll das denn? Aber die ist wirklich fit. Die ist mit 100 noch wandern gegangen und alles Mögliche. Genau, also es ist ihr gar nicht so angenehm, dass sie jetzt der älteste Mensch der Welt ist.
Ja, so. Und auch ja. Wahrscheinlich diese Popularität findet sie auch irgendwie völlig überflüssig.
Zum Beispiel, ne? Ja. Genau. Also, wie du siehst, eine ganze Menge guter Nachrichten. Mhm. Manchmal gewürzt mit ein bisschen Tragik, aber das finde ich ganz gut. Und jetzt, liebe Ute. Jetzt kommt es zum Äußersten.
Lieber Christoph, ich muss noch mal einen Schluck Wasser nehmen.
Das werde ich auch tun, Moment. Wir sind am Schluss der Sendung angelangt. Ihr Lieben, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Mhm. Wir sind jetzt schon wieder bei anderthalb Stunden.
Oh.
Es wird Wahlen geben in den nächsten Tagen. Mhm. Und zwar also sozusagen bis zur Produktion unserer nächsten Sendung werden die Wahlen dann schon Vergangenheit sein. Ich möchte hier jemanden zitieren, der gesagt hat, macht euer Kreuz, wo ihr wollt, nur nicht mit Haken dran. Als Berliner würde ich sagen, kickst du mit Oge. Ihr liebe Leute, bitte wählt, was ihr wollt, aber wählt keine Faschisten.
Mm.
Wir werden nicht glücklich damit.
Nein,
überhaupt
definitiv nicht.
Ja. Wenn man protestieren möchte, ich habe das glaube ich vor der Europawahl schon mal gesagt, wenn man protestieren möchte, wenn man etwas ändern möchte in diesem Land, dann engagiert euch, dann können wir was ändern.
Mm.
Aber lasst euch nicht von diesen Typen aufs Glatteis führen, veralbern, verarschen, was auch immer. So. Und vielleicht nochmal an die Klientel, mit denen ich zu tun habe. Die AfD möchte das Arbeitslosengeld 2 abschaffen. Möchte bestimmte Unterstützung für Alleinerziehende auch abschaffen. Das ist nicht, die sind nicht für euch. Überhaupt nicht.
Nein, definitiv nicht.
Die wollen die Steuer erhöhen, für Reiche abschaffen.
Mhm.
Sind nicht eure Helfer, gar nicht.
Nein, und das sind natürlich die Lockmittel dann, ne? Das ist ja
Ja, nee,
das
steht, ja steht so in den Parteiprogrammen. Es liest nur niemand. Diesel-Dieter liest es nicht und Dödel-Heinz liest es auch nicht. Der möchte nur draußen rumlaufen und schreien.
Widerstand.
Was auch immer. Ja, so. Wenn sie aber lesen würden, was die wirklich vorhaben, dann würden sie die, keine Ahnung, wie auch immer. Also bitte macht eure Kreuze, aber ohne Haken. In diesem Sinne. Das war sie.
Das war sie heute.
Episode 19.
19, das nächste Mal die 0.
Richtig. Und ich glaube, Ute ist auch wieder eingefallen, was wir zum Jubiläum machen werden.
Ein Intro.
Ein Intro.
Hörte ich.
Yeah. Wir machen ein Intro. Ich freue mich drauf.
Ja.
Das macht Spaß. Also nochmal, das war von Folge 19 von Erwachsener Podcast. Und ich darf hier noch ankündigen, dass Henry, der uns die Mail geschrieben hat und der einer der Macher von scienceos.ai ist, beim nächsten Mal in unserer Sendung ist.
Und ist es schon das nächste Mal?
Genau, und da freue ich mich drauf, weil ich wirklich wahnsinnig interessiert daran bin, wie man sowas macht.
Wie man eine KI erschafft.
Richtig. Wie man eine künstliche Intelligenz erschafft. Interessiert dich das auch?
Also es wäre jetzt kein Programm, für das ich mir eine Theaterkarte kaufen würde, aber ich bin ja jetzt hiermit involviert und man wird ja nicht dümmer.
Ja, du bist dann so das Gegenteil von den Männern, die in die Veranstaltung mit,
wie hieß er? Ach, hier mit Michael Nast.
Genau, wie haben wir das gemacht?
Die Mitgenommenen.
Die Mitgenommenen, du bist dann eine Mitgenommene.
Ich bin dann einfach eine Mitgenommene.
Richtig.
Ja, das ist auch mal ganz interessant, sich aus so einer Position zu erleben.
Ja. Ja, außerdem gehst du ja nicht allein dahin. Dann.
Nee, ich bin ja trotzdem noch mit dabei. Du bist auch bei mir. Ja, das finde ich schön. Also von daher lassen wir uns überraschen.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen. Danke Ute
fürs Mitmachen. Danke Christoph.
Gerne.
Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss. Ciao, ciao.